Nämlich das, was wir alles gelesen haben in Sachen Deleuze und von ihm gelernt haben, das war so eine Vorbereitung für eine gewisse Behauptung. Und diese Behauptung ist das eben, was irgendwie bei mir im Gedächtnis stecken bleibt. Weil sozusagen das Buch zerfällt im Grunde nicht in zwei Bände, sondern in zwei Teile. Und ein Teil, das ist, sagen wir, zwei Drittel des ersten Bandes. Und der zweite Teil ist das, was danach kommt. Und zwar handelt es sich um die Struktur der Aktion, die Darstellung der Aktion im Film. Das heißt, was ist Handlung und was ist Story? Und wie sieht die Beziehung zwischen Handlung und Bild aus? Das ist im Grunde die zentrale Frage. Und dann beantworte diese Frage so, wie ich das jetzt darstelle. Und dann läuft es, dann ist es schon klar, was sich daraus ergibt. Er sagt nämlich, dass die Handlung im Film wird bestimmt durch die kausalen Beziehungen. Das heißt, die Story im Film funktioniert dort, wo Ursache-Wirkung-Effekt und der Verbindung eindeutig nachvollzogen werden können. Das ist im Grunde die Story. Das heißt, wenn etwas passiert, hat es eine Wirkung. Wenn etwas passiert, hat es eine Ursache. Ja? Es gibt eine gewisse Kette der Ursachen und Wirkungen. Und diese Kette der Ursachen und Wirkungen konstituiert eigentlich die Filmhandlung. Nun, warum ist diese Aussage für Deleuze wichtig und für seine Analyse wichtig? Weil die Verkettung der Ursache und Wirkung, das ist die Definition der Realität, wie sie seit der Antike verstärkt in der Zeit der Aufklärung und auch danach wie die Wirklichkeit bestimmt wurde. Die Wirklichkeit wurde konstituiert als eine Einheit, als eine Kette der Ursachen und Wirkungen. Das was zum Beispiel, aber das ist ja aufschlussreich in dem Fall, um an einen anderen kulturellen Bereich zu gehen, Karma zum Beispiel, ja, in Indien. Ja. Was konstituiert das Prinzip Realität, sagen wir, in der indischen Welt? Ja, du machst etwas vielleicht auch in einem anderen Leben, vielleicht auch vor 1000 Jahren hat deine Seele das gemacht und dann nach 1000 Jahren wirkt es irgendwie und daraus entsteht eine Wirkung. Das heißt, die Realität zu erleben, die Realität zu konstituieren, die Realität überhaupt als Realität zu setzen, bedeutet Ursache-Wirkung-Verbindung. Keine Wirkung ohne Ursache, keine Ursache ohne eine Zahl der Wirkung. Nun, gleichzeitig werden die Philosophie und Religion und Wissenschaft, was auch in Kultur, die Realität als ein solcher Haben Sie kein Referat? Haben Sie kein Referat vorbereitet? Ja? Aha.
Sie ist nicht einer.
Sie ist nicht einer. Also Sie sind nicht einer von drei. Nein? Dann fahre ich fort. Also, was Ursachen und Wirkungen anbelangt, das ist es eben so ein Beispiel. Und das konstituiert, wie gesagt, die Realität, das konstituiert die Wirklichkeit. Jetzt ist die Frage, inwieweit diese Verkettung der Ursachen und Wirkungen ihrerseits, und das ist eben die Frage, die relevant ist für den Film, für die ganze Analyse von Deleuze, inwieweit diese Verkettung selbst so etwas wie real ist. Das heißt, inwieweit ist die Realität real? Ja, das ist die entscheidende Frage. Wir können nämlich, und das wurde auch so oft gedacht, wir können nämlich diese Verkettung der Ursache und Wirkung, das heißt, der konstituierende Vorgang, realitätskonstituierende Vorgang, als unserer, zum Beispiel, bei vielen anderen, als unserer eigene Leistung sehen. Wir können sagen, Ursache und Wirkungskombination oder Zusammenhang oder Verkettung ist etwas, was wir erst feststellen und in die Natur hineinlegen. Oder vielmehr, das ist die Art und Weise, wie wir die Phänomene miteinander verbinden und wie wir aus diesen, oder mittels dieser Verbindungen so etwas, was wie einheitliches Bild der Realität schaffen. Und Sie wissen, dass Jung zum Beispiel noch relativ früh in der Frühzeit der Aufklärung, noch im 18. Jahrhundert, behauptet hat, dass diese Kausalität, dass die Kausalität generell eine Erfindung ist, und zwar eine Erfindung, die ihren Grund hat und ihre Berechtigung hat in unserer eigenen Existenz. Das heißt, wir existieren in der Zeit und für uns kommen gewisse Dinge früher und andere Dinge später. Und da wir einige Dinge früher kommen und einige Dinge später kommen, haben wir den Eindruck, sie müssen irgendwie im Sinne der Ursache und Wirkung miteinander verbunden sein. Das heißt, wir können zum Beispiel denken, dass das, was früher kommt, irgendwie das, was später gekommen ist, verursacht hat. Und er hat behauptet, das sei eine Illusion. Das sei eine Illusion, weil wir ohne weiteres ein Wesen uns vorstellen können, ein geistiges Wesen hier einfach, dass diese ganzen Handlungen, sowohl die erste wie auch die zweite, nicht als in der Zeit nacheinander folgend vorstellen kann oder denken kann. Das heißt, ein Wesen, das gleichzeitig das eine und das andere denkt oder den Zeitabstand, tut das dieses Wesen, löst sich nicht wahr, die Kausalität auf. Und dieses Wesen ist zum Beispiel kein fantastisches Wesen, sondern dieses Wesen oder die Vision eines solchen Wesens ist tief verankert in unserem Denken und in unserer Sprache vor allem. Denn wir wissen, dass wir nur das denken können, was wir sagen können. Und das, was wir sagen können, können wir nur sagen, weil es sagbar ist. Ist aber etwas sagbar, dann muss es in der Sprache immer schon enthalten sein. Das heißt, wir haben die Sprache als eine Ansammlung der Symbole, eine Reihe der Symbole und der Regeln, wie diese Symbole kombiniert werden. Und haben wir diese Reihe oder diese Masse oder diese Menge der Symbole, haben wir diese Menge der Regeln, kombinieren wir die einen entsprechend der anderen. Wir bekommen eine sehr große Zahl, aber eine begrenzte Zahl, der Gedanken, der Sätze. Zum Beispiel, ich stelle Folgendes fest. Es ist, ich weiß nicht, ein Stein ist da auf den Kopf eines meiner Bekannten gefallen und dieser Bekannten ist danach gestorben. Das sind Ursache- und Wirkungsgeschichte. Das ist eine Filmfrage. Nun, was beschreibe ich hier eigentlich? Und was passiert, wenn ich das beschreibe? Es passiert nichts anderes, als dass ich zwei Sätze ausspreche, oder zumindest diese Sätze denke. Ja, zum Beispiel, ein Satz ist, Stein ist auf dem Kopf meiner Bekannten gefallen, und der zweite ist, diese Bekannte ist gestorben, oder infolgedessen sogar gestorben. Beide Sätze beschreiben zwar scheinbar ein Ereignis in der Zeit, zumindest ist das eine passiert und dann ist das zweite passiert. Sie sind eigentlich aber gleichzeitig. Sie sind gleichzeitig, weil es bloß zwei Sätze sind, in einem Sprachsystem angelegt, immer schon. Die Tatsache, dass ich einen Satz früher ausspreche und einen Satz später ausspreche, die Tatsache, dass ich meine, dass ein Satz etwas beschreibt, was früher geschehen ist und ein anderer Satz etwas beschreibt, was später geschehen ist, das ist alles für das Funktionieren dieser Sätze im Grunde irrelevant. Diese Sätze sind mögliche Sätze in einem Sprachspiel, in einem Sprachsystem. Und dieses Sprachsystem funktioniert synchron und simultan. Das heißt, meine Fähigkeit, überhaupt die Sprache zu benutzen, setzt voraus eine interessante Eigenschaft. Die besteht nämlich darin, dass ich alle Sätze, alle richtigen Sätze, grammatikalisch richtigen Sätze, sagbaren Sätze, die mir meine Sprache zur Verfügung stellt, dass ich alle Sätze von Anfang an kenne. Und zwar vor dem Beginn jeder konkreten Rede in der Zeit. Das heißt, diese Vision eines Wesens, das jenseits der Zeit existiert und jenseits der Kausalität existiert und diese Verkettung der Ursache und Wirkung, diese Vision ist kein Hingespinst, sondern diese Vision ist nichts anderes als die Beschreibung der Möglichkeit des Denkens oder des Sprechens überhaupt. Das heißt, nur weil ich selbst ein solches Wesen bin und selbst imstande bin, alle Sätze gleichzeitig und simultan in ihrer Möglichkeit, in ihrer Potenzialität, in mir zu haben, habe ich die Möglichkeit auch sozusagen diese Verkettungen in der Zeit zu produzieren. Das eine verursacht das eine. Wir können sagen also, dass unser Verhältnis zur Welt oder zur Sprache oder zum Denken oder zum Bild in einer grundsätzlichen Weise, in einer fundamentalen Weise gespalten ist. Und zwar gespalten ist in zwei Verhältnissen, in zwei Möglichkeiten. Ein Verhältnis, also eine Beziehung ist, wie man so sagen kann, in der klassischen Sprache transzendentales Verhältnis. Das heißt, es handelt sich um die Möglichkeit, über die Sprache im Ganzen zu verfügen oder über die Bildwelt und Bildrhetorik im Ganzen zu verfügen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und zwar simultan und synchron, und auf der anderen Seite synchron in der Zeit, innerhalb der Zeit, so etwas wie Gedanken, Ereignisse, Sätze und so weiter zu produzieren. Und die eine Möglichkeit ist mit der anderen Möglichkeit intim verknüpft. Ja? Wenn wir dieser transzendentale Bedingung oder transzendentales Wissen nicht haben, dieses absolute Wissen oder dieses präliminäre Wissen nicht haben, können wir auch die Ursache-Wirkung Beziehung auch nicht beschreiben und nicht konstituieren. Wir können diese Sätze gar nicht. formulieren, die diese Ursache-Wirkung-Effekte beschreiben. Ist das aber so, und das ist ja wiederum die Urüberzeugung jeder Philosophie im Grunde, dass es so ist. Es beginnt einfach schon, wie gesagt, mit Sokrates und Plato, ja, ganz am Anfang der Philosophie. Als Plato sagt, oder lässt Sokrates sagen, es gibt so etwas wie Ideen und Beziehungen zwischen den Ideen, und diese Ideen sind jenseits der Zeit. Und dann erkennen wir diese Ideen in der Zeit oder in der Welt, und da gibt es Möglichkeit, überhaupt sozusagen uns in diese Welt zu orientieren, inklusive auch kausal zu orientieren. Und wenn man, und das ist dann sozusagen der nächste Schritt für Deleuze, wenn man so etwas wie einen, das ist auch eine Illusion, das ist eine Illusion, aber was er meint, hier ist einen standardisierten amerikanischen Hollywood-Film sieht. Die große Frage ist, so, ob so etwas wie ein Mainstream-Film überhaupt gibt. Ich würde das bezweifeln, aber für Deleuze gibt es so etwas. Es ist eine Realität, sozusagen. Eine Realität. Wenn man diesen realen Film sieht, dann sieht man die Konstruktion, aber nicht das konstruierende Prinzip. Ja, sagen wir so. Das heißt, ob dieser Film, Mainstream-Film überhaupt ein Idealbild ist oder tatsächlich existiert als eine Realität, auf jeden Fall, Deleuze konstruiert so etwas wie typischen Film, und in diesem typischen Film sind alle Handlungen entweder erklärt, oder potenziell erklärbar, und zwar nicht anders als durch die kausale Beziehung, also die Verkettungen, Ursache-Wirkung-Verkettung. Das heißt, wenn ich, was auch passiert im Film, ich bin berechtigt zu fragen, was ist der Grund dafür? Und entweder bekomme ich die Antwort innerhalb des Films selbst, oder es werden mir gewisse Schritte nahegelegt, die leicht zu vollziehen sind. Und ich kann sozusagen von mir aus denken, ja, was der eigentliche Grund ist. Also nirgendwo bin ich mit einer Situation konfrontiert, bei der der Film mir diese Chance gibt. Nun, für jemanden, der durch den Strukturalismus, durch den Poststrukturalismus erzogen wurde und sozusagen sich philosophisch entwickelt sozialisiert hat, wie Deleuze, ist das sicherlich eine falsche Vision der Welt, und eine gesellschaftliche und künstlerische Praxis, die sozusagen nur die eine Seite der Beziehung des Menschen zum Leben und Beziehung des Menschen zur Realität sein. Und durch die sozusagen angebliche Überzeugungskraft, diese zweite Realitätsverbindung, die ist das zentrale Ebene, sagen wir so, kaschiert und eigentlich verstellt. Und man fragt sich aber, was ist dann dieser Innere, das zentrale Ebene bei vielen. Und dann kommen wir zu dieser grundsätzlichen Schwierigkeit, die wir in einem anderen Zusammenhang schon diskutiert haben. Nämlich, als wir diskutiert haben, diesen Ansatz, nicht wahr, von Christian Metz. Nämlich, Christian Metz zeigt, dass der Film so etwas wie ein Vokabular nicht hat. Der Film hat so etwas wie ein System der Regeln, um aus diesem Vokabular sagen wir, visuelle Sätze zu bilden, auch nicht. Das heißt, die Filmsprache funktioniert nicht wie eine, sagen wir, normale Sprache, in dem Sinne, im Sinne der Lang, ja, wie es damals erklärt wurde. Das heißt, wir haben nicht ein System der sinnvollen Zeichen, die dann mit formalen Regeln zu sinnvollen Einheiten gebildet werden. Man kann irgendwo im Film zu so etwas kommen, wie ein fundamentales, unreduzierbares, weiter unauflösbares Grundelement. Das ist in der Sprache möglich. Das ist die Phoneme, das ist der Element oder Grapheme, das ist in der Schrift, das ist entweder ein Buchstabe oder es ist eine Lautkomponente, die Laute voneinander unterscheidet und differenzielles Spiel ermöglicht aus der Sprache, aus dem die Sprache steht. Nun, so etwas gibt es ja im Film nicht, das heißt, im Film können wir dieser minimalen, elementaren Einheit, die dieser Fähigkeit besitzt, auf der einen Seite nicht mehr analysierbar zu sein, auf der anderen Seite immer noch sinnvoll zu sein, ja, wie die Sprache des Mannes. So etwas können wir nicht finden, und das bedeutet nichts anderes, dass wir im Film immer nur mit Sequenzen zu tun haben, sagt Metz. Und mit Sequenzen zu tun zu haben, bedeutet mit den Sätzen zu tun zu haben. Und ich denke, das ist eben der Punkt, warum Deleuze so extrem gegen Metz rebelliert, und das ist eben der Punkt, wo er sozusagen irritiert war, und aus diesem Punkt ist das Projekt des Buches im Grunde entstanden. Ja. Plötzlich haben wir mit einer Kunst zu tun, mit einer Kommunikation zu tun, mit einer Sprache zu tun, die das Transzendentale grundsätzlich fundamental nicht zulässt. Ja, wenn es so wäre, dann hätte man auch sagen können, na gut, Kino, nicht wahr, Film ist Opium für das Volk, ist sozusagen Maschine der Verdummung für die Massen. Warum? Weil wir haben dann mit einem Kunstsystem zu tun, mit einem Kommunikationssystem zu tun, mit einer Medien zu tun, mit einem Medium zu tun, dass nur die Sätze, das heißt die Sätze, nur diese Kausalverbindungen, die Sätze sind jetzt nicht anders, nur Kausalverbindungen in der Zeit, im Sinne Ursache Wirkung, ständig produzieren und gar nicht zulässt, die Möglichkeit weiterzugehen oder hinter diese Oberfläche zu gehen und das transzendentale Verhältnis zur Welt zu thematisieren. Und das ist eine Irritation, ja, für einen Philosophen. Es ist eine Irritation. Warum in allen anderen Formen und in allen anderen Medien, anderen Künstler, es ist möglich, sagt man, es ist nur in einem nicht möglich. Also das ist die Irritation, aus diesen Irritationen ist das Buch geschrieben, um das zu lösen, das zu überwinden. Und ist es aber schwierig, weil wie gesagt, wir haben mit dem Kino die Situation, bei der wir sozusagen uns von der Zeit nicht absehen können. Das heißt, das Problem ist, dass wenn wir, wo liegt der Kern der Problematik, warum sozusagen Metz zu der Einsicht kommt, dass man sozusagen diese Vokabular noch gar nicht bilden kann, weil er sagt, das Kino ist nicht ein zeitlicher Vorgang, wie zum Beispiel es die Sprache ist und interessanterweise, wie es immer noch Musik ist. Weil Musik funktioniert auch so. Scheinbar ist Musik einfach so Entwicklung in der Zeit. Das ist nicht der Fall. Musik hat mit Kindern überhaupt in diesem Sinne nichts zu tun. Musik kann man als Text darstellen, rein visuell, und zwar jenseits des Zeitablaufs. Musik ist ein System der mathematischen Beziehungen, die zwar sozusagen sich klingen lassen in der Zeit, aber sie können auch in diesem transzendentalen Sinne, ja, das heißt jenseitig, aufschreiben. Wir haben so etwas wie eine Partitur, ja, die übrigens ein professioneller Komponist braucht ja, wie wir mindestens seit Beethoven auch experimental, sozusagen experimentell festgestellt haben, er braucht gar nicht Musik zu hören. Man kann sozusagen Partitur lesen und das genügt. Man kann auch die Musik komponieren, ohne je eine Laut gehört zu haben. Es handelt sich eben um ein Vokabular und eine Kombinatorik, die nach rein mathematischen Methoden funktionieren. Und Mathematik ist eben das Transzendentale. Das heißt, das Kino oder der Film ist die einzige Ausnahme. Es ist, oder scheint eine einzige Ausnahme zu sein. Das heißt, ein Vorgang, der sich nicht mathematisieren lässt. Ja, sagen wir so. Das heißt, ein Vorgang, der, von dem man uns sagen kann, dieser Vorgang besteht aus vielen, vielen, vielen anderen Vorgängen. Das ist, wir haben sozusagen keine Möglichkeit, uns von der Zeit zu befreien.
Ist das nicht ein Problem vom Bild allgemein?
Das ist nicht ein Problem der Bilder allgemein.
Nein. Das lässt sich ja auch
mathematisieren. Das glaube ich allerdings nicht. Bild lässt sich nicht mathematisieren, in dem Sinne, in dem sich Musik und Sprache mathematisieren lassen. Aber wenn man sich fragt, was es bedeutet, dass Sprache und Musik sich mathematisieren lassen, die Antwort ist ganz einfach, sie werden zum Bild. Das heißt, das Bild lässt sich nicht mathematisieren, weil es Mathematik ist von Anfang an, und zwar jedes Bild. Der Punkt ist, die Unterscheidung, ich habe das nicht wiederholt, aber hinsichtlich Ihrer Frage wiederhole ich das noch einmal, weil ich habe das ein paar Mal im Laufe des Seminars gesagt. Die entscheidende Unterscheidung ist die Unterscheidung zwischen Passivität und Aktivität des Betrachters oder der Wahrnehmung. Das heißt, wer besitzt und verwaltet die Zeit? Wenn ich mit einem Bild in der Aufstellung konfrontiert bin, zumindest nach den geläufigen Vorstellungen, ja zumindest, ja, dann geht es nach den geläufigen Vorstellungen. Ich verwalte die Zeit meiner Wahrnehmung dieses Bildes. Das heißt, diese Zeit wird mir nicht aufgezwungen. Ich bin frei in Bezug auf dieses Bild. Dieses Bild hat keine eigene Zeit, ich habe Zeit. So ist es aber nicht mit der Musik, wenn ich dazu gezwungen bin, diese Musik zu hören. Ja, dann verwalte ich nicht die Zeit des Hörens, sondern die Musik zwingt mir, dieser Rhythmus und dieser Reihenfolge der Lauten, in der ich mit Lauten spreche, zwingt mir auf, Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, was ist der ursprüngliche Unterscheidung zwischen einer natürlichen Einstellung oder ich weiß nicht, Russen sagen, nein, das sind Teilen Einstellungen, das sind alle Einstellungen. Also was hat Philosophie immer versucht? Philosophie hat immer versucht, die Zeit zu verwalten. Ja, das heißt sozusagen, die Zeit der Realität zu entreißen. Wenn ich die ganze Sprache als eine simultane, synchrone Einheit, als eine virtuelle Einheit, sagen wir so, vor meinen Augen haben, dann verwalte ich die Sprache, dann nehme ich jetzt einen Satz und dann noch einen anderen aus dieser Sprache. Wenn ich zum Beispiel mit der Welt der platonischen Ideen konfrontiert bin, dann bin ich ja auch im Stande von einer Idee zur anderen Idee zu übergehen, so wie ich es für richtig halte. Was ist das Leben genau? Das Leben ist eine Kraft, die uns ihre eigene Zeit diktiert. Die Kraft des Lebens und die Diktatur des Lebens, die Oppression des Lebens entsteht dadurch, dass wir die Zeit des Lebens nicht verwalten, sondern es passiert eben etwas im Leben und wir sind bloß reaktiv. Wir müssen zu einer gewissen Zeit kommen, zu einer gewissen Zeit gehen, zu einer gewissen Zeit essen, zu einer gewissen Zeit ins Bett gehen, was auch immer. Und wenn dann alles explodiert zum Beispiel, der Welt untergeht oder was auch immer, dann ist es auch ein Ereignis in der Zeit, das uns sozusagen unsere Ähnlichkeit wieder aufzwingt. Ja, unsere Ähnlichkeit besteht eben darin, dass wir unsere eigene Zeit nie und niemals verwalten. Wir können unsere Zeit nur verwalten in der transzendentalen Perspektive. Das heißt, in der Perspektive, in der wir alles, was real im Leben passiert, bloß als Möglichkeit sehen. Virtualisieren. Man kann sagen, das ist ein Teil, man kann sagen, virtuell. Ja, das heißt, wenn es das und jenes passieren kann, es passiert real immer in einer Reihenfolge oder es passiert etwas, das andere passiert nicht. Stattdessen kann ich sagen, ich habe diese vier Möglichkeiten und ich betrachte diese vier Möglichkeiten simultan und bin zur einen und bin zur anderen nicht. Ja, das ist das Prinzip Virtualität, das ist das Prinzip Transzendentalität. Und habe ich diese, auf der Ebene der Möglichkeit, habe ich diese Virtualisierung vollzogen, bedeutet das, dass ich die Zeit beginne zu verwalten. Ja? Genauso wie ich zum Beispiel, wenn ich am Computer sitze, die Zeit verwalte. Ich sage, ich gehe zu diesem Fall und nicht zu jenem Fall und verbinde mit das und nicht jenes. Das ist diese Verwaltungsmöglichkeit. Die Kunst gibt uns das Bild gibt uns diese Verwaltungsmöglichkeit, weil das Bild nicht trennt. Das Bild hängt. Genauso wie Computer steht. Ich weiß nicht. Piano gibt uns diese Möglichkeit. Es auch steht. Und wir können uns bestimmte Laute produzieren und so weiter. Mit dem Film ist das nie so. Weil der Film rennt. Der Film rennt wie das Leben. Und zwar auf einer extrem unangenehme Art und Weise. Also Film ist genauso unangenehm wie das Leben, aber noch mehr, ja, weil der Film sozusagen diese unangenehme Situation noch einmal wiederholt. Und durch diese Wiederholung unterstrahlt, betont. Das heißt, was Deleuze will, er will mich, da stellt sich die Frage, inwieweit der Film wirklich ein Ausnahmefall ist, inwieweit der Film etwas ist, was mich endgültig in die Gefangenschaft der Zahlen verkauft, ja, praktisch, also schickt. So wie ich das dargestellt habe, das ist so, wie gesagt, klassisches Paradigma. Das ist tausend Jahre. Mit einigen Ausnahmen. Taoismus ist eine solche Ausnahme. Heraklitus ist auch eine solche Ausnahme. Und in diesem Jahrhundert war Heidegger eine solche Ausnahme. Es gibt nicht viele Ausnahmen. Diese Ausnahmen bestehen darin, dass es gab immer so Autoren, die immer gesagt haben, so der Zeit kann man nicht entkommen. Es gibt keine Transzendentalität, es gibt keine Virtualität, das gibt es ja nicht. Irgendwann seine Zeit, irgendwann, wenn es sein ist, kommt die Zeit. Ja. Und alles ist sterblich, alles ist vergänglich. Auch viel Virtualität ist Realität. Auch wenn ich alle Möglichkeiten in einem Computer aufgezeichnet habe, kann immer ein Stein auf diesen Computer fallen und siehe da, die Möglichkeiten sind weg. Und dass diese Möglichkeiten sind weg, weil das Programm erloschen wird, bedeutet, dass diese Virtualität letztendlich auch eine Realität war, nur in einem verbundenen Zustand. Das heißt, wenn die meisten Autoren, vor allem Wissenschaftler, mehr als 99%, sich unterjocht fühlen von der Zeit und versuchen, den Menschen zu befreien, im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Das sind sozusagen Menschenfreunde. Menschenfreunde, die einen Ausweg bieten. Und dieser Ausweg ist eben Virtualität, also massiv. Es gab immer so zwei, drei menschenunfreundliche Autoren, die das für eine absurde Illusion gehalten haben und gesagt haben, diese ganze Rede von der Virtualität und Transzendentalität ist bloß eine Rede, das passiert auch in der Welt, in einer gewissen Zeit, ist auch verletzlich, ist auch endlich. Und auch der Philosoph, der über das Transzendentale und Virtuelle spricht, der stirbt auch irgendwann oder vergisst das alles, ja, zum Beispiel. Das ist letztendlich, können wir aus der Realität, aber das heißt auch die Zeit, nicht aufsteigen. Na gut, das ist der zweite Hintergrund von Deleuze. Weil er sicherlich ein Leser, Nietzsche-Leser, Heidegger ist. Nun aber, genauso wie viele andere französische Philosophen dieser Zeit, Derrida vor allem, macht er Folgendes, er nimmt diese, oder übernimmt diese pessimistische Sichtweise, und versucht daraus etwas Optimistisches zu machen. Ja, das ist eine typische Strategie des Poststrukturalismus generell. Und in dem Fall sagt er Folgendes. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage nach dem Bild hier zurück. Er sagt, alle Bilder sind zeitlich. Sie enthalten in sich Zeit. Und wir haben schon darüber gesprochen, in welchem Sinne, nicht im Sinne einer Handlung, die diese Zeiten die diese Bilder demonstrieren, sondern in dem Sinne, dass diese Bilder sozusagen in einer sich verändernden Welt existieren und verändern sie auch. Zum Beispiel, sie werden älter. Wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe, das im Museum hängt, dann ist es eine gewisse Abstraktion, zu denken, dass dieses Bild einfach so weiter hängt. Ja. Dieses Bild stirbt langsam. Es stirbt einfach nicht so schnell wie die Menschen, die dieses Bild sehen. Aber dieses Bild stirbt. Älter und stirbt. Und das ist diese innere Veränderung, die in einigen und vielen Fällen, gerade in der heutigen Kunst, sich sehr bemerkbar macht. Ich habe, glaube ich, das mal erzählt als Anekdote, aber lehrreich. Ich war bei einer Versammlung der deutschen Gesellschaft für die Restauration. Und da war so eine Diskussion über eine Arbeit von Paul Teck, ich weiß nicht, ob Sie den Künstler kennen. Es ist hervorragend, ich verstehe das. Und seine letzte Arbeit ist zugestorben, bestand darin, dass er sich angeschlossen hat in ein ein künstliches Zimmer als Biotop, und zwar innerhalb von Stedelijk Museum in Amsterdam, und hat er praktisch gelebt, eingezahlt. Und er hat sich ernährt von den Eiern, die Hähne produziert haben, die da auch gelebt haben in diesem Käfig, mit ihm zusammen. Und in dieser Zeit wurden Skulpturen produziert, die darin bestanden haben, dass vom ganzen Teil seines Körpers und vom ganzen Körper und vom Gesicht verschiedene Masken abgenommen waren, so Gipsmasken. Na gut. Als das aber gemacht wurde, viele dieser Hähne saßen da und haben Kot produziert. Ja. Und dieser Kot hat sich integriert in diese Gips. Und so nach einer gewissen Zeit haben diese Skulpturen angefangen zu zerfallen. Und jetzt stand die Frage, was tut man? Eliminiert man diese Kot überhaupt, dann ist es nicht die Arbeit. Ersetzt man diese Kot durch einen anderen, das ist auch nicht die Arbeit. Lässt man diese Skulptur im zerfallenen Zustand, das ist auch problematisch, steckt einen anderen Künstler wieder im Käfig mit den Hähnen und produziert das Gleiche, vielleicht ist es ein Performance. Das wäre mein Vorschlag zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Ja. Also mein Vorschlag war eben Reinszenierung, ja, und nicht aufbewahren. Wie auch immer, es ist ein Bild und dieses Bild zerfällt. Und das Problem ist eben, was ist ein Bild? Ist es Zerfall des Bildes oder ist es ein Bild des Zerfalls? Und da ist die Grenze zum Beispiel undeutlich. Es kann so gesehen werden, es kann so gesehen werden. Und es kann ständig sozusagen, die Migration dreht sich in dieser Achse. Das heißt, wenn wir ein Bild haben, auch ein Bild.
Was ist das Bild, kein Text ist?
Nein.
Wenn Sie vorschlagen, das zu reinszenieren, dann würden Sie glauben, es ist ein Text. Aber Sie sagen selbst, dass ich der gleiche Text lebe, dann
ähnlich. Nein, das beweist was ganz anderes. Das beweist, denke ich, dass, weil die Sprache auch ein Bild ist, sagen wir so, ja. Wir können uns vorstellen, die Sprache als ein Bild, das heißt, als eine simultane, synchrone Aufzählung aller Sprachmöglichkeiten. Ja. Eine solche darstellende Sprache wäre ein Bild. Das macht zum Beispiel, das hat schon einen Begriff im Konzeptualismus, ja, das machen auch Künstler. Genau, Thomas Löcher macht das zum Beispiel. So als Teil, als seine Bilder in Köln. Nun, dann würde man behaupten, das ist die These von Heidegger eigentlich gewesen, dass auch die Sprache in diesem Sinne zeitlich ist, weil bloß ein Bild. Das heißt, er würde sagen, wenn wir die Sprache meistens so uns vorstellen, als eine Auflistung der Möglichkeiten der Sprachausnutzung, dann tun wir das sozusagen in einem leeren Raum. Ja. Wir tun das so, als ob sozusagen es gibt keine Substanz, ja, die das hält. Stellen wir uns vor, dass es tatsächlich geschrieben, gemeint wird, dann wird die Brüchigkeit der Sprache viel deutlicher. Dass die Sprache letztendlich bloß ein Bild ist, das sagt auch Wittgenstein. Sprachspiel ist bloß ein Bild. Und dieses Bild hat auch sein Verfallsdatum. Ja, die Sprache ist nicht etwas, was der Macht der Zeit sich radikal entziehen kann. Bis zu einem gewissen Grad, aber nicht radikal. Genauso wie man kann zum Beispiel ein Computer